Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch, Phase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem Backspin Stammtisch in, glaube ich, der letzten Konstellation dieser Art. Denn wir feiern heute hier offiziell den Abschied von einem langjährigen Veteran, von einem Menschen, der quasi dieses Format mindestens zu 50% mitgeprägt hat und deshalb heute offiziell seinen Abschied feiern, weil er der Meinung ist, er hat Besseres zu tun in den nächsten Jahren. Mein Name ist Nico Backspin. Kevin, schön, dass du dabei bist heute bei der letzten Runde. Ich hoffe, du bist motiviert und hast Bock.
Ey, klar. Also ich habe schon einen richtigen Höllenritt hinter mir heute oder das ganze Wochenende, aber kann ich gleich mal ein bisschen erzählen. Aber klar, ich muss mich ja auf nichts vorbereiten. Deswegen konnte ich mich jetzt einfach mal so nonchalant an den Schreibtisch setzen und hier loslegen.
Ja, finde ich gut. Denn diese Aufgaben und damit der Druck und die Verantwortung, diese Fußstapfen, die ungefähr so groß sind wie Elefantenfüße, mit Leben zu füllen, das alles liegt auf den Schultern von Kuba.
Moin.
Na. Geht's dir denn gut? Pass mal auf. Ich mache jetzt zum letzten Mal die Frage, die ich sonst immer gestellt habe. Wie hast du geschlafen? Geht's dir gut? Bist du gut aufgewacht?
Katastrophal.
Ich habe nicht mit dir gesprochen, ich habe mit Kuba gesprochen.
So, ich dachte, ich krieg's ja ein letztes Mal.
Leicht.
Ah, direkt in die Falle getappt.
Beide, erzählt, wie war's?
Also mir geht's gut. Ich habe tatsächlich gestern extrem lange gepennt, weil irgendwie wollte ich, dass dieser Tag startet, weil ich war irgendwie auch... Ich muss sagen, ich war gar nicht so aufgeregt, wie ich gedacht habe, weil ich irgendwie gefühlt schon seit ein, zwei Wochen Teil des Teams bin. Aber ich habe sehr gut geschlafen und ich habe tatsächlich auch annähernd zweistellig geschlafen, also 10 Stunden ist tatsächlich sogar drin.
Das ist schon wieder viel zu viel einfach.
Ja, aber das war's dann wahrscheinlich auch für dieses Jahr.
Ja, genau. Teil dieses Teams zu sein heißt ab jetzt, Schlaf ist etwas für Neugeborene. Aber warum hast du katastrophal geschlafen, Kevin?
Okay, ich erzähle euch mal ein bisschen was von diesem Wochenende.
Ja, erzähl mal. Long story short.
Genau, ich wollte am Sonntag umziehen von Hamburg nach Berlin. Und habe mir einen Transporter gemietet und dachte so, ach, ich habe wenig Kram und so weiter und das wird da schon alles reinpassen. Auch nochmal ein, zwei Freunde um Rat gebeten so und die meinten, ja, das kriegst du da locker rein, passt alles easy. Dann bei Autovermietungsservice meiner Wahl gewesen, so vorne am Tresen direkt Muffelsausen bekommen und ich so, ja, kann ich noch upgraden, habt ihr nicht noch eine Nummer höher und so weiter. Und dann dachten die so, ja doch, wir können dir noch den 2,5-Tonner mitgeben. Und dann in letzter Sekunde so, nee, können wir doch nicht, gut kaputt, Anschnallgurt kaputt. Ich so, okay, scheiße, dann nehmen wir den mit. Dann habe ich den mitgenommen, bin ich zur Wohnung gefahren und dann haben wir da den ganzen Kram runtergetragen. Lief super gut, weil echt, es war nicht so viel. Und dann alles rein und auf einmal merken wir so, scheiße, das passt nicht, das wird nicht passen. Und dann haben wir ewig lange Tetris gespielt. Ende vom Lied ist, ich habe ein paar Sachen geopfert. So, was? Die sind einfach nicht mehr mitgekommen.
Was?
Ja, also was ich so geopfert habe.
Ja.
Ich muss gerade überlegen, wie ich die entsorgt habe. Ob da jemand was Falsches hört. naja, so Sachen, Schränke, die ich nicht mehr brauche unbedingt.
Ach, richtig, so Plural, Schränke. Du bist einfach ohne Schränke.
Ein Stuhl. Ja, so Schubladenschränke. So. Ja. Ein Stuhl. Mein Fahrrad muss ich noch nachholen, das ist mir sehr wichtig.
Mhm. Ich hoffe, es ist gut angeschlossen.
Und ist beim Kumpel, Gott sei Dank.
Mhm. Ich hoffe, es ist ein guter Kumpel.
Ja, ja, safe. Und dann hat das alles viel zu lange gedauert. Ich bin damit losgefahren mit diesen Apparaten nach Berlin, so 3 Stunden Fahrt. Und ich muss hier noch so einen Monat überbrücken, bis ich in die neue Wohnung kann. So, ist auch alles easy, kein Problem. Und ich lagere das zwischen in so einem Lagerraum. Und dann kommen wir da an. Dadurch, dass sich das alles so verzogen hat, durch das Tetris-Spielen und sowas, hatte ich nur noch 7 Minuten Zugang zu diesem Lagerraum gestern Abend und hatte dementsprechend keine Chance mehr, den Krempel da reinzubringen. Dann versucht bei der Autovermietung anzurufen, so zu erklären, ey, ich muss das Auto in einer Stunde abgeben, aber es ist noch komplett voll. So, ich muss verlängern. So, und dann auf zig Hotlines versucht, alle waren wegen Corona nicht besetzt. So, ich hatte keine Chance mehr, auf einen Sonntagabend um 20.30 Uhr irgendwo anzurufen. So, ne? Dachte ich so, ja gut, scheiß drauf, behalte ich die Karre einfach bis morgen. Habe ich dann jetzt auch gemacht. Und dann bin ich heute Morgen um 8 Uhr aufgestanden, Freunde zusammengetrommelt, spontan, und dann wieder zu diesem Lagerraum, alles voll geballert, so, und das Auto abgegeben, bin da dann aber noch 1,5 Stunden mit diesem Transporter durch Berlin gekurvt, weil die Abgabestelle in so einer ein riesigen Konstrukt aus verschiedenen Baustellen war und einfach keine Zufahrt geklappt hat und das Navi damit nicht klarkam. Und also ich fahre seit 2 Tagen Auto quasi und kriege regelmäßig alle 30 Minuten Nervenzusammenbruch. Das ist so gerade mein Modus. Und bezahlt doppelt so viel wie geplant.
Ja, gehört zum guten Umzug auch dazu, ne? Das nicht so klappt, wie
ich
man
mach
will.
Ich mache das nie wieder selber. Nie wieder.
Das Gute ist, ich bin, glaube ich, das letzte Mal vor 100 Jahren umgezogen. Und ich möchte es auch nicht mehr, weil es anstrengend und nervt mich, glaube ich. Insofern, ich kann so ein kleines bisschen mitfühlen, was du gemacht hast. Mein Vater ist, glaube ich, 5-mal umgezogen in der gleichen Zeit. Und die ersten Male habe ich das dann noch mitgemacht mit genau dem Stress. Und irgendwann habe ich auch gesagt, weißt du was, kannst du mich mal? Hier ist eine Nummer von einem Service. Ruf die an und dann regel das mit denen. So, aber ja, so oder so ist es aber ganz gut, dass du dadurch ein bisschen entspannter warst, um hier in der Vorbereitung und nicht so viel machen musstest und dafür das auf den Schultern von Kuba liegt, der natürlich als erste Aufgabe offiziell mal ein bisschen das Feedback auf die These von der letzten Woche einsammeln könnte. Denn wir haben mit Rap wird vom Staatsfeind zur Wahlwerbung ja so ein kleines bisschen darüber gesprochen, wie Rap und Politik eigentlich da so mittlerweile ihren Beziehungsstatus bezeichnen würden. Kuba, welches Feedback ist dir so hängen geblieben?
Da bin ich auch gespannt. Erzähl mal, da wie sind so die Vorlesen-Skills?
Als allererstes einmal Props für deine Überleitung, Nico, die war richtig gut.
Ganz cool. Willst du das jetzt jedes Mal machen, wenn ich eine Überleitung mache?
Nee, aber es sind ja nicht so oft gute dabei, deswegen.
Guck mal, das machst du 25 Mal in der Sendung. Ja, da waren keine cool. Kevin, hast du das gehört? Willst du nicht da noch zurückkommen?
Ich halte mich da raus aus der Nummer.
Kevin ist privat hier. Ja. Nee, Feedback aus der Community. Tesa, hattest du schon angesprochen. Bart Spencer möchte ich einmal zitieren. Der hat nämlich den wahren Grund gefunden, warum Lil Wayne sich mit Trump ablichten lassen. Denn ohne Begnadigung von Trump wäre er wahrscheinlich für 10 Jahre in den Knast gekommen. Macht natürlich Sinn. Deswegen haben sich die beiden wahrscheinlich beide einfach gegenseitig die Hände gewaschen, so damit beide ein bisschen sauberer aus der Geschichte rauskommen. Dann Meinungssage 1 sagt, dass Rap nie Staatsfeind war. Steile These.
Das ist ja große Quatsch, oder?
In den Augen des Staates sind bestimmte Menschen Staatsfeinde, nämlich welche, die dieses System kritisieren. Mit Rap hat das nichts zu tun. Nur manche davon sind halt Rapper und tragen Thesen so nach außen.
Ja. Der wird spannend. Da würde mich mal, liebe Grüße, Meinungssager 1, A, dein Alter interessieren und B, deine komplette Auseinandersetzung mit der Histografie von Rap, vornehmlich in den USA, aber auch in Deutschland, gerade in den Anfängen, dass du, wenn du irgendwann einsteigst, es dann wahrscheinlich nicht mehr so viel mit dem zu tun hat, sondern weil der Fokus sich verändert, schon mal fair enough, und dann ist es auch ein Punkt. Aber Rap hat nichts mit Staatsfeind oder Systemkritik zu tun, zu behaupten, ohne einmal über Public Enemy nachzudenken, und da bin ich nur am Anfang der Nahrungskette, ist Quatsch.
Ja, dem ist eigentlich leider nicht mehr viel hinzuzufügen. Dann, ich muss auch tatsächlich sagen, wir haben echt lustige Usernamen bei uns. Geile Texte, 187 hat nämlich geschrieben.
187!
Finde immer gut, wenn Artists klare Statements setzen und sich positionieren. Da sind wir wahrscheinlich alle gleicher Meinung. Aber ich finde es nicht gut, wenn sich Künstler, egal aus welchem Genre, sich vor einen politischen Karren spannen lassen. Davon profitiert nämlich am Ende nur der symbolisch die Hand reicht, also in dem Fall der Politiker. Und der geht dann wieder zum politischen Alltag über. Hat auf jeden Fall seinen Punkt getroffen. Ich weiß nicht, was denkt ihr, Kevin?
Ich weiß nicht, kommt drauf an.
Gast, merkst
wenn,
du, ne?
wenn du jetzt zum Beispiel dir mein Lieblingsbeispiel Shindy und Jürgen Kessing nimmst, hat davon nur Jürgen Kessing profitiert?
Nee, wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich ist es auch das Paradebeispiel, was du dann auch als Totschlagargument nutzen kannst. Weil viele andere Vorteile oder viele andere Beispiele fallen mir jetzt gerade gar nicht ein.
Cardi B und Bernie Sanders.
Ja, aber Moment. Es gibt ja immer noch bestimmte Punkte, wo auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, wenn man merkt, okay, das ist was Großes. Oh, ich nehme das mal mit. Und großer Künstler sagt, ich steig mit ein, weil, okay, ich verliere nicht. Und dann ist es so ein bisschen genau das, was du beschreibst. Aber, ich weiß nicht, Rapper in eine Talkshow schleppen oder so ist wieder was anderes.
Ja, also klar, ne? Wenn jetzt so ein Trump kommt und sagt so, ey, Wayne, wollen wir mal ein Foto schießen? So, hey, Lil Pimp, willst du nicht mal auf die Bühne kommen? So.
Ja, wollte
und auch dann auch mit Kanye und sowas, ne? dann ganz klar gewinnt dann in dem Fall die rechte Hand im doppelten Sinne so. Mhm. Aber weil sie auch rechts ist. Aber wenn man sich auf Augenhöhe hinsetzt, wie das zum Beispiel mit Cardi und Bernie Sanders passiert ist oder bei Kessing und Shindy, dann sehe ich das anders so. Dann profitieren beide Seiten voneinander so, weil man irgendwie als wertvolles Mittel, aber auch Teil der Gesellschaft gesehen wird.
Ja, definitiv. Mach weiter, Kuba. Ich habe noch einen halben Gedanken gehabt, aber ich will erstmal hier ein bisschen noch zuhören.
Gut, dann würde ich auch nochmal Feedback ein. Wir haben noch einmal Feedback gesammelt zur Trennung von Capi und Samra. Und zwar erhofft sich der gute alte DC381.
Ja, einfach das Thema wechselt hier, ne?
Ja, ist jetzt seine Show, Nico.
Ja, warum? Warum wechselst du einfach das Thema?
Was denn, Junge? Doch, ist doch jetzt seine Show.
Ja, okay.
Nico, kurz auf, hast du das markiert oder war das jemand anders?
Nee, ich, weil ich gerade darauf hinaus wollte.
Ich wollte nur nicht, dass wir 10 Minuten im Feedback der Woche bleiben. Darum ging es mir nur.
Ich mag die Art und Weise. Ich kann das andere
noch aufnehmen. Also wir können noch mal über das andere sprechen, wenn du willst.
Nee, alles gut. Ich fand nur so schön, dass, dann will ich ihn noch mit anbringen, bevor du zu Capi und Samra kommst. Eigentlich hat uns auch hier 2 längere noch erwischt und eigentlich kann man die mitnehmen, weil sie beide relativ ausführlich geantwortet haben und wir ja schon bei uns hier auch immer den Rahmen geben wollen, dass wenn sie ausführlich antworten, dass wir ihnen dann auch zuhören. Klaus Brandenburg hat so ein bisschen davon gesprochen, eine der schönen Sachen am Oldschool Golden Era Hip-Hop war halt, dass man ziemlich einfach erkennen konnte, wenn jemand eine unabhängige und reale Meinung vertritt und wenn jemand sich vor den Karren spannen lässt. Dann redet er von Werbedeals, das ist dann vielleicht noch ein zweiter Punkt, der dazugehört, aber so oder so ist das, glaube ich, schon ein Faktor, der auf jeden Fall für die Zeit gilt, der sich aber auch über die Jahre immer mehr verschoben hat und vielleicht auch, wie soll man das sagen, also der Blick auf Realness so ein kleines bisschen verändert hat, weil halt auch die Position von Rap sich verändert hat. Denn davon spricht auch Patrick Altendorfer, der sagt, Rapper haben eine große Gefolgschaft und natürlich versucht, von politischer Seite da ranzukommen. Dazu kommt, dass Rap in den USA in der Gesellschaft schon mehr in der Mitte angekommen ist als im deutschsprachigen Raum. Und so weiter und so fort. Finde ich auch dort einen ganz wichtigen Punkt. Patrick führt noch ein bisschen weiter aus. So oder so zeigt es aber im Kern, glaube ich, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wie Politik sich mit Rap auseinandersetzt. Wenn dann die Künstler im eigenen ihre Politik sauber klären, dann sieht das aus wie bei Capi und Samra. Überleitung. Wow. Kuba, du bist dran.
Gänsehaut.
Ich kriege hier richtig Lack heute. Was denn?
Die war gut. Das war kein Witz. Alles gut.
Kevin, ihr müsstet das jetzt sehen, wie Kevin die ganze Zeit nur grinst und sich freut. Und
so der lacht Gast sich richtig hier ins Fäustchen heute.
Es ist so entspannt. Es ist so entspannt hier. Ich gucke mir das einfach an, das Schauspiel so.
Hast du überhaupt eine Hose an, Kevin?
Hast du eine Hose an?
Was tippst du?
Ob du überhaupt eine Hose an hast?
Ich tippe auf so eine graue Jogginghose.
Richtig, ich habe gerade noch die Handwerker-Jogginghose gegen die Chill-Jogginghose getauscht. Oh, das ist eher 2020 und 2021 sind die Jahre der Jogginghose sowieso.
Ja, und da zitiere ich immer wieder gerne, auch wenn ich es hier vielleicht schon mal gemacht habe, Karl Lagerfeld hatte recht. Es ist 2020, Wir tragen Jogginghosen und haben die Kontrolle über unser Leben verloren.
Na gut. Naja, aber zurück zum Wesentlichen, denn DC381 erhofft sich tatsächlich durch die tragische Trennung von Samra und Capital eine musikalische Auferstehung von Samra, denn er schreibt, ohne dass es jetzt böse klingen soll, aber Samra kommt eventuell wieder vom Capi-Sound los und man hat nicht mehr das Gefühl, ein zweites Casey und Summer-Duo im Deutschrap zu haben. Also hoffentlich kein Beef. Aber musikalisch interessant, würde ich sagen.
Ja, wir haben noch ein bisschen über die Labelgründung von Tratar gesprochen. Da wurde auch quasi gefeiert. Ne? Auch da hast du einen schönen Kommentar mitgebracht noch.
X Jasper Cooper schreibt, Frage ist, wie nachhaltig das Ganze auch für die Künstler ist. Meadow, Enno und Cero El Meadow wurden schnell von Tratar gepusht. Die Tendenz geht aber klar nach unten, wenn man Chartplatzierungen und Streams als Maßstab nimmt. Fraglich ist natürlich, ob es an Tratar liegt oder die Künstler einfach nicht interessant genug sind, aber eine nachhaltige Karriere aufzubauen, hat Tratar meiner Meinung nach nur bei Sio hinbekommen. Ja.
Und bei Tratar.
Na gut, ja.
Ja.
Aber es stimmt schon, finde ich.
Ja, Kevin. Aber man muss auch sagen, so Mero ist ja noch dabei in der, ich sag mal, Charakterbildung, Formung vielleicht eher. So, so einen Charakter wird er haben, aber den kennen wir nur noch nicht. So, aber da werden ja hoffentlich irgendwann mal Interviews und so weiter kommen. Und wenn er jetzt wirklich bei The Voice in der Türkei ist, und dann wird er da ja auch dann so Urteile begründen müssen und mehr sprechen und man wird mehr von seinem Humor feststellen und so weiter. Also da wird er sicher was tun, so vielleicht nicht auf dem deutschen Markt, aber es wird sich was tun auf jeden Fall. Mhm. Aber am Wochenende habe ich mal kurz mich dazu hinreißen lassen, bei Clubhouse reinzuhören. Und da waren Xatar, ein paar A&Rs von seinem Label, und auch so der Social Media Manager von Goldman Music und Michael Jackson, der ja, den man wahrscheinlich am ehesten noch kennt von den ganzen Sachen, die er für Unique gemacht hat, sind dann ein bisschen im Streit auseinandergegangen, aber macht ja auch viele Musikvideos für die ganzen Goldman-Sachen. Und die saßen da und haben live auf Musik reagiert, die man dann da so vorspielen konnte von sich als so Amateur. Musikerin. Und dann bei voll vielen, die halt ein bisschen was drauf hatten, haben sie dann einfach gesagt, alles klar, schick sofort deine Demos an Ashraf, mach mal Dropbox-Ordner fertig und so weiter. Und dann hören wir uns das an. Und die haben ja, also Xatar hat ja angesagt, dass er bis zum Sommer gerne 100 Artists unter Vertrag haben möchte. Und so kann ich es mir auf jeden Fall gut vorstellen, wie die das hinbekommen. So, da wird einfach richtig Power durchgescoutet.
Ja, krass. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird da. Also, wenn man ihm eins auf jeden Fall zusprechen kann, dann Gespür für Geschäft. Und auch, und das unterschätzen immer ziemlich viele, wenn du bei Xatar mal ein bisschen genauer hörst, auch ein Spür für Musik. Und wenn du das beides hier gut mit einem guten Team auch in Verbindung umsetzt, dann kann das spannend werden. Ich persönlich habe nach wie vor ein bisschen Sorgen bei der Größe und der Anzahl, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Eine Sache habe ich noch. Ich hatte ja so nebenbei zwischendurch quasi nach euren Hymnen gefragt. Also die Representer-Songs eurer Stadt. Da sind ein paar zusammengekommen, was ich ganz interessant fand. Von bis, also Berlin, Offenbach, Frankfurt, Düsseldorf, Darmstadt, wie Peter Backspin zum Beispiel einen eingebracht hat. als er meinte, Aachen und Maastricht beziehungsweise Kerkrade werden in jedem verdammten Ticker-Song erwähnt. Das sind nicht die ich meine, aber es gibt schon ein paar weitere. Berlin natürlich auch wieder, das Ruhrgebiet. Wir haben da ein paar zusammengesammelt und irgendwie habe ich spontan Lust drauf gehabt, weil ich mir eigentlich mal auch alle anderen wollte, aber es dann zu viel wurde, dass ich doch einfach meine Leute dazu bitte, eine Playlist zu machen. Lukas sitzt ja wieder im Hintergrund mit Carla, die seit dieser Woche mit dabei ist. Ob ihr nicht einfach mal eine Playlist daraus machen könnt, da würde mich sehr freuen. Und mal sammeln und gucken, was es gibt. Und ihr da draußen gerne weiterhin Songs schicken, dass wir einmal ein kleines bisschen eine Representer-Playlist hinkriegen. Backspin Represent würde ich sie nennen. Und dann können wir mal gucken, was wir an Titeln für eure Lieblingsortschaften zusammenkriegen. Gerne auch, und ich möchte das jetzt erweitern, auch in die Ortschaften. Also wenn einer für kleinen XY-Dorf einfach mal ein richtig Brett geschrieben hat, weil er Groß XY-Dorf damit niedergemacht hat, dann möchte ich auch den in dieser Playlist haben. Schickt uns die weiter rein. Ich gehe davon aus, dass mein Team auch hier wieder so einen Social-Media-Post vielleicht nochmal macht oder so, dann können wir das mit rübernehmen. Habt ihr die Liste mal durchgeguckt oder habt ihr das irgendwie gesehen? Hat euch da irgendwas überrascht?
Ja, ich habe es mir angeguckt und war tatsächlich auch erstaunt, wie viele Songs, also nochmal, am Ende war es jetzt keine riesige Überraschung für mich, dass es so viele waren, aber da waren auch, am Ende des Tages hat es mich trotzdem so ein bisschen erschlagen. Viele, die ich gelesen habe, habe ich mir dann auch im Nachhinein gedacht, warum habe ich sie letzte Woche nicht erwähnt, wenn ich mir an, keine Ahnung, wenn ich an 069 von Haftbefehl denke oder an die Doppelkollabo, also an die Kollabo von Hannibal und auch Haftbefehl, Frankfurt Brudi, wo einfach die Hook schon einfach die Hymne des Grauens ist.
Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass Frankfurt und Berlin sind die Städte der Representer-Songs, ist mir auch aufgefallen im Nachgang. Denn da waren sehr viele Frankfurter Nummern drin, die ziemlich hart waren. Ich finde es cool. Hannover ist, glaube ich, auch, Bielefeld-Hymne gibt es wohl. Mein Rostock von Materia ist, glaube ich, aber immer noch der Song, den ich da am stärksten finde. muss ich drüber nachdenken. Wir lassen es wirken. Also schickt uns Sachen rüber und gerne, wie gesagt, auch aus eurem Heimatdorf, wie zum Beispiel Stylowack, der uns Gallisches Dorf geschickt hat. Eine Ode an sein kleines Heimatdorf. Ich freue mich drauf. Ansonsten würde ich sagen, um hier ein bisschen nicht die ersten 20 Minuten nur mit Quatsch zu verbringen, sondern jetzt mal auch mal auf den Punkt zu kommen, um dem neuen Wind hier von Kuba in diesem Format gerecht zu werden. Ganz anders als dieses Rumgeschludere von Kevin immer, als der noch hier war. Gehen wir zur These der Woche.
Ich stell mal eine These auf.
Meine These.
Jeder Verse eine These, als wäre ich Martin Luther.
Meine These. Rap ist gut für Seele und Körper.
Und die lautet, Kuba, was sagst du?
Die These der Woche lautet, Hip-Hop lebt von Respekt vor den älteren Generationen.
Pass mal auf, Kevin, was sagst du denn dazu?
Würde ich jetzt grundsätzlich erstmal so unterschreiben, würde jetzt aber ohne zu wissen, was ihr da jetzt vorbereitet habt, noch in der Recherche, sagen, dass es ein gesunder Respekt sein sollte. Also zu wissen, wo kommt das alles her, sich damit beschäftigen, niemanden auf die Füße treten und so. Also ich erinnere mich immer wieder an Bushidos Sticheleien gegen Torjito, was einfach, warum, was soll das? Aber mit gesundem Respekt meine ich, man muss ihn auch irgendwann ablegen können, um was Neues zu schaffen. So. Und eine gewisse Ignoranz finde ich schon auch immer ganz gesund und einen Fick zu geben, damit sich das alles weiterentwickelt. So. Man sollte einfach nicht respektlos dabei sein, meiner Meinung nach.
Ja, ich glaube, dass das eine, also ich glaube, das Ablegen muss man gar nicht, ne?
Nee, also, man muss es gar nicht ablegen, aber man darf, also wenn man jetzt so wie, keine Ahnung, wie Samra vor kurzem Goldjunge von Sido zitiert hat, ist ein 15 Jahre alter Song, das war damals ein absoluter Hit und dann darf er das auch, weißt du, so, dass sich diese Referenzen sich zu packen und die zu verarbeiten und so weiter, das ist ja einfach nur eine Respektsbekundung, aber man muss dann ja auch nicht auf die Goldwaage legen und kann es ein bisschen so für sich nutzen und umdichten und so weiter. Und selbst wenn Sido jetzt die neue Interpretation nicht gefällt, so, dann kann es ihm ja egal sein, weil aus seinen Augen ist es eine Huldigung.
Mir fällt auf in der Recherche, dass Bushido offensichtlich ein Problem mit Torch hatte. Wie oft er ihn zitiert hat. Aber Kuba, was ist denn so deine Essenz oder dein Ansatzpunkt bei dieser
These? Ja, ich würde euch am liebsten einfach mal kurz in die Thematik einführen. Ich habe mir eine kleine Einleitung vorbereitet. Ne?
Alter Schmier.
Leider hast du mir das Samra-Ding schon weggenommen.
Dinge, die ich 5 Jahre lang hier nicht erlebt habe.
So, Wahnsinn. Übrigens, ne, eins der besten Sachen, die in den letzten 5 Jahren passiert sind, ist, dass Torch mir mit einer Gummibärchentüte in der Hand gute Nacht gewünscht hat. Auf einem Hotelflur.
Oh, ich hoffe, dass ich sowas auch mal erleben kann.
War der Backspin-Geburtstag.
Naja gut, auf jeden Fall, ja. Wie Kevin es gerade schon richtig erwähnt hat, erleben wir gerade aktuell, finde ich, so gut wie noch nie, würde ich sagen, viele Verweise auf ältere Klassiker. Das fängt am neuesten Beispiel daran an, dass Samra den Goldjunge-Song nochmal neu auflegt, währenddessen Sido an seiner Seite steht und ihm damit offiziell auch die Hand reicht mäßig. Generation zu Generation. Dann hatten wir auch noch vor einigen Wochen den Asche-Beef mit Mois, wo sich auch, beziehungsweise im Zuge dessen wurden mehrere Diss-Songs veröffentlicht und alle haben sich am Ende des Tages irgendwo auf das Urteil von Kool Savas bezogen. Und zwar, um mal ein Beispiel zu bringen, die legendäre Zeile von Kool Savas, Echo, du hast es geschafft, die Leute reden wieder von dir, hat Asche in, ich habe es geschafft, das ganze Land redet von mir, funktioniert. Genau, und dann haben wir auch noch weitere Beispiele, Rin, von dem man es auch nicht zwingend immer erwartet, hat auch 2018 auf seinem Outro von Planet Megatron Lackmann zum besten Rapper des Landes gekürt. Genau. Aber es ist auch, sind auch nicht nur so Songreferenzen oder so oder einzelne Zeilen. Wir haben mittlerweile auch schon mehrere Releases, die irgendwie darauf aufbauen, auf dem Respekt der älteren Generation als prominentestes Beispiel. Oder die zwei prominentesten Beispiele sind da Elias und Shindy. Elias Debütalbum letztes Jahr, Came From Nothing, ist soundmäßig extrem an die 2000 Jahre angelehnt und hält diverse Shoutouts von 50 Cent, Dr. Dre und Eminem bereit. All solche Sachen sind passiert. Shindy hat 2019 schon vorgemacht auf seinem Album Drama, hat seinen musikalischen Idolen Respekt gezollt. Und tatsächlich auf dem Album, ich weiß gar nicht, ob das viele wissen, aber Boulevard Boo ist auch zu hören als Radiosprecher, der früher mit bereits genannten Rap-Koryphäe Torch zusammengearbeitet hat. Genauso tut es auch Döll, er erinnert in seiner aktuell erschienenen Kultur-EP an die Essenz der Kultur. Fazit: Oldschool, Newschool scheinen sich aktuell so gut wie noch nie zu verstehen. Und jetzt kommt nämlich der große Twist, denn das war nicht immer so.
Genau. Willst du erst nochmal weiter referieren? Sonst hätte ich nämlich gleich einen Ansatzpunkt, der so ein bisschen das vielleicht ein Bindeglied zwischen diesen Punkten ist, denn mir fällt was auf.
Ja, schieß los, alles gut.
Dass die Generation heute, die huldigt und Referenzen äußert, ist ähnlich wie die quasi, bevor es diesen Mittelteil gab, in der quasi sich klar abgegrenzt wurde von den Helden der 90er Jahre, war das ja auch immer so. Dass die Ende der 90er und Anfang der Nuller sich immer an den Anfang der 90er quasi den gehuldigt haben und Respekt gezeugt haben. Dann gab es einen Mittelteil, wo ein bisschen hart draufgedrescht wurde, da kommst du ja gleich drauf. Und dann jetzt heute aber wieder die Generation, weil es, glaube ich, dann aber eine gleiche Ebene ist. Denn dass ein Samra und also dass einem Sido, einem Savage und wahrscheinlich auch einem Bushido oder so gehuldigt werden inhaltlich, ist ja nur nachvollziehbar, weil sie einfach 20 Jahre lang Menschen geprägt haben und damit auch Künstler geprägt haben. Aber ist da du leichter eine Brücke schlagen kannst, als von denen zu den Torches dieser Welt.
Ja. Denn, wie gesagt, wie ich gerade schon angeführt hatte, war das nicht immer so, diese Respektsbekundungen und dieses Familiengefühl, würde man fast schon sagen. Das gab es nicht immer, und zwar ist es auch gar nicht mal so lange her. Die Ära rund um Selfmade Records und Banger-Musik, allen voran mit Farid Bang und Kollege als jung, brutal, gut aussehende Rapper. Zu der Zeit waren öfter mal, ja, relativ, also hatten eine richtige Anti-Haltung gegenüber Leuten wie Kool Savas oder so. Ein gutes Beispiel dafür ist einmal das vierte Album von Farid Bang, Der letzte Tag deines Lebens. Was ja auch als klare Front zu verstehen ist gegen Savas, denn sein Album 2002 hieß damals Der beste Tag deines Lebens. Und generell finden sich auch öfter einfach mal Zeilen gegen Leute wie Savas oder auch Torch. Torch natürlich auch, finden sich immer wieder Zeilen gegen diese Leute. Und genau. Zu Torch gibt es tatsächlich, das war ganz lustig, fand ich in der Recherche, das wurde Falk nämlich auch schon mal in einer Folge Falk gefragt. Und ich würde ihn auch einmal zitieren. Durch dieses ewige, immer wiederholende Erwähnung, dadurch, dass er immer wieder ausgepackt wurde, dadurch, dass sich Leute von ihm distanzieren wollten, also beispielsweise Flair macht ein Album wie Fremd im eigenen Land, wurde seine Rolle immer größer. Denn dadurch, dass du ihn disst, wird er immer bedeutender. Und daraus kann man natürlich auch schon direkt eine zweite These fassen, ob Dissen am Ende des Tages auch nur Respektsbekundungen sind. Jetzt habe ich gefragt.
Was sagt denn der Gast?
Ich überlege gerade, also mir fällt so eine Zeile von Drake ein, wie er sagt, ich glaube vermeintlich in Richtung Kanye, you not a threat. Und Dissen ist ja auch etwas, was auf Augenhöhe passiert. Also in den seltensten Fällen passiert es, dass man da nach unten tritt. Sondern wenn es auf Augenhöhe passiert, dann hat man schon Respekt voreinander, weil sonst würde man sich ja gar nicht erst die Blöße geben, sich mit ihm anzulegen, sage ich mal. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, voll. Man ist ja auch schon wichtig genug.
Die Hände schmutzig machen.
So. Man ist ja schon wichtig genug, dass man überhaupt Erwähnung finden kann. Ne?
Ja, genau.
Ja, sehe ich ähnlich.
Also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ein sportlicher Austausch.
Ja. Am Ende des Tages.
Wenn es direkt persönlich ist.
Wollte ich gerade sagen, am Ende des Tages gehört auch ganz oft der Diss oder je nachdem in welche Richtung auch immer, Angriff auf jemand anderen. Also ist ja, wie du schon gesagt hast, auf der einen Seite A, Respekt und B, dann aber auch einfach nur Profilierung der eigenen Identität. Von bis bei, keine Ahnung, Farid Bang, dessen ja auch oft betont eigene Karriere lange darauf aufgebaut war, so lange Leute von über sich anzugreifen, bis er keinen mehr über sich gesehen hat, bis hin zu, keine Ahnung, Cloud Rap in seiner Gänze, die auch einfach eine generelle Anti-Haltung vielem gegenüber an den Tag gelegt haben, die jetzt ja nicht bösartig, sondern einfach nur Anti-Haltung war, um sich selber abzugrenzen und einen eigenen Spielplatz zu bauen. Gibt es, glaube ich, in alle Richtungen irgendetwas. Nichtsdestotrotz habe ich aber schon das Gefühl, dass selbst bei der letzte Tag deines Lebens auch immer einen Funken Respekt den Älteren gegenüber drin steckt, weil sonst würde man sich nicht mit ihnen beschäftigen. Ich persönlich komme aber eher aus der Zeit, wo ich mich natürlich darüber freue, wenn denen entsprechend auch der Respekt gegeben wird. Und es aber schön zu sehen ist, dass es jetzt halt die nächste Generation erwischt. Also jetzt rappt keiner mehr über Torch, sondern rappt jetzt rappen sie alle über Savage und Sido.
Stimmt. Und Nico, wie siehst du es denn andersrum gedacht? Also klar, nach oben Respekt zollen, aber nach unten treten, ist das deiner Meinung nach okay?
Nö.
Weil wenn ich mir dann die immer gleichen Kommentare, dieses Autotune-Gejaule und so weiter, das kann sich ja keiner geben, um worüber die rappen. Und das ist ja einfach nicht mehr so wie früher.
Das ist ja nicht nach unten treten. Das ist eher auch wieder von unten nach oben treten. Weil es ist, also ich würde auch ganz oft sagen, dass da natürlich auch ein Stück Unverständnis dessen der Entwicklung damit drin steckt. Hm. Und auch mangelnde Bereitschaft, sich eben diesen Entwicklungen zu öffnen. Das haben wir doch beide, das haben wir doch oft genug hier. Aber selbst im Haus, wenn du dich mit Bass ein bisschen drüber unterhältst, dann kommst du ja auch ganz schnell an den Punkt, dass er auch einfach innerlich ja gar keinen Bock drauf hat, weil es nicht den Soul und nicht die Seele hat von der Art Musik, wie er sie fühlt und wie sie ihn quasi erzogen hat. Und dann ist das im Zweifel auch nur einfach dieses legitime Abgrenzen mit ein bisschen Gemotze darüber, dass ich Autotune kacke finde, weil das nicht meine Welt ist.
Sorry, dass ich unterbreche. Aber Bass ist ja auch mit so der Erste, der zum Beispiel einen Mero beleidigen würde, wegen aufgrund seiner Musik, weißt du, bei einem Post von uns oder so. Und dann frage ich mich, Musik nicht mögen ist ja das eine, aber dann so sticheln und sowas ist ja dann wieder das andere. Wo ist dann da der Respekt? Andersrum.
Na, ich glaube, das ist dann nicht auf der Musikebene zu beurteilen, sondern eher darauf, inwiefern es kulturell und Hip-Hop ästhetisch quasi im Ganzen quasi dort eine Deckungsmasse gibt. Und wenn die, wir müssen jetzt nicht so viel über Bass reden, ne, weil das auch immer so ein bisschen böse ist, ihn da so an den Pranger zu stellen, weil das ist, hört mal Love and Hate, dann seht ihr und kriegt ihr auch mit, dass auch er einen über die Jahre klaren Standpunkt hat, dafür, was für ihn dazugehört und was er vielleicht auch nicht mag, aber deshalb jetzt nicht per se automatisch nur der Grumpy Opa ist, der ja oft genug ist.
Wollte ich ihm gar nicht unterstellen. Ja, so, wir haben uns da ja auch schon persönlich drüber ausgetauscht, über all diese Sachen.
Ja, genau, es klingt auch schon immer ein kleines bisschen so, aber da gehört viel mehr der Respekt vor Hip-Hop-Kultur dazu. Und dass man denen quasi durch eine musikalische Entwicklung auch an manchen oder Stellen vielleicht mal ein bisschen absprechen kann oder sich verliert, weil das Mindset oder die Idee dahinter, warum man die Mucke, wie man sie macht, quasi dann nicht mehr den Urvätern Respekt zollt, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und genau diesen Punkt kritisiert er im Zweifel immer. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon wieder ein bisschen bei der These. Deswegen wird es ganz interessant von euch zu hören, was ihr dazu meint. Inklusive, und das wäre vielleicht in diesem Zusammenhang auch mal ganz schön so, wie ihr das selber lebt. Hip-Hop lebt von Respekt vor älteren Generationen. Vor den älteren Generationen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es uns und dann wird Kuba das nächste Woche für euch hier detailliert rausreferieren. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, natürlich.
Wir gehen zu den News, denn wir beide haben auch wieder News der Woche.
Du liest die News, du willst mehr von mir wissen.
Meine Fresse in die News. Ich will nicht in die News, in die Presse.
Wo sind die Newspapers?
Und da fange ich dieses Mal, glaube ich, mal an, weil ich habe hier ein bisschen ein Thema, das eigentlich ganz interessant ist. Denn es gibt eine News oder es gab eine News, dass das Landgericht Frankfurt im Ein-Eil-Verfahren gegen die Streaming-Manipulations-Websites www.likeservice24.de und likeservice24.com eingeleitet hat. Falls ihr ein User dieser Seiten seid, habt ihr jetzt keine Plattform mehr, an der ihr, was man kann, muss ich kurz formulieren, die Betreiber müssen den Betrieb einstellen, weil man dort den Verkauf, also der Kauf von Plays auf Spotify, YouTube, Soundcloud, Deezer sowie Likes und Abonnenten auf sozialen Netzwerken betreiben konnte. Dem allen wird untersagt. Das Statement des Vorsitzenden des Bundesverbandes der Musikindustrie, Dr. Florian Drücke, war dazu, und das zitiere ich einmal komplett. Wir wissen zwar nicht, welche konkreten Schritte die Streamingdienste selbst zur Verhinderung solcher Aktivitäten auf ihren Plattformen unternehmen, ergreifen unsererseits in jedem Fall aber rechtliche Schritte, um sicherzustellen, dass der Streamingmarkt ordnungsgemäß funktioniert. Denn Manipulationen schaden den KünstlerInnen und ihren Partnern. Sie gefährden die Genauigkeit der Tantiemenzahlungen ebenso wie die Glaubwürdigkeit eines wichtigen Branchenbarometers, der Charts. Im Namen der Musikschaffenden wie der Fans werden wir das nicht hinnehmen. Ich fand das eigentlich ein sehr schönes Zitat. Deswegen wollte ich das eigentlich. Ich hoffe, meine Betonung hat euch aufgefallen. Ich habe versucht, noch ein bisschen mehr zu betonen an der ganzen Stelle, um die Dramatik klar zu machen. Es gibt ja wohl auch eine Verbindung zwischen Labels und Verlagen namens Code of Best Practice, die gegen Streaming-Manipulation vorgehen wollen. Nichtsdestotrotz, es ist ja ein Thema, das immer mal wieder rumschwillt. Ne? Es gibt so eine YY-Kollektiv-Reportage über den Klickkäufer Kai. Genug Gerüchte, genug Ideen darüber, Verwunderung über hohe Zahlen. Wie steht ihr diesem Thema gegenüber? Kevin, der Gast.
Generell finde ich das natürlich gut, dass man das verhindert, ne? Dass das dass sowas möglich ist. Wenn man jetzt ganz konsequent sein möchte, und ich glaube, das würde ich mir wünschen, würde ich aber eigentlich gerne soziale Netzwerke und Streamingdienste adressieren, gar nicht erst solche Zahlen zu veröffentlichen. Followerzahlen, Likes und Klicks, weil was bringt es so? Also es gibt so oder so Marktführer, aber dieser ewige Vergleich, das ist ja das, was soziale Medien so gefährlich macht.
Die USA sprechen aber gerne dagegen, wo ja sogar jede Einnahme klar öffentlich gemacht wird. Ne? Also das, hier kannst du es ja nur kalkulieren. In den USA kannst du ja ganz genau nachlesen, wie viele Penunzen Cardi B mit ihrem letzten Song verdient hat. Also eigentlich spricht das ja, also das heißt, dass das Transparenzmodell offensichtlich da ja auch trotzdem funktionieren kann.
Ich habe auch nichts dagegen, wenn es hier zum Beispiel, sagen wir mal, es wird auf der Seite der GEMA veröffentlicht, wo man ja auch nachlesen kann, wie viele Einheiten verkauft worden sind oder ob man jetzt Gold, Platin oder sonst was hat. Aber wenn man jetzt einfach nur da das veröffentlichen würde, was man meinetwegen auch einnimmt, aber nicht direkt auf den Plattformen selbst, weil ich kenne das von mir selber, ich höre mir die Songs an, die am meisten gespielt worden sind. Als erstes, wenn ich Künstler kennenlerne. So, und ich bin ja direkt voreingenommen. Stimmt, ja. Weil das für mich bedeutet in dem Moment, oh, das müssen ja dann die 5 besten Songs sein von diesem Artist. So, dann höre ich mal in die 5 rein. Und wenn die mich nicht überzeugen, dann gebe ich den anderen 30, die er vielleicht veröffentlicht hat, ja gar keine Chance mehr. Und ich gebe ihm gar nicht mehr die Chance, mich vielleicht von einem anderen Angle so zu erwischen, für den er vielleicht nicht bekannt oder beliebt ist. Aber das wäre vielleicht voll mein Ding. So.
Da müssen wir mal Kuba reinholen, sonst sagt er nichts mehr hier.
Eingeschlafen, der Junge.
Der spielt nicht mehr mit uns mit, dann rede ich weiter.
Ich bin da. Aber
ja, genau.
Wir haben miteinander geredet.
Ja. Du bist ja Co-Host von diesem Format. Du musst ja mehr in die vorderste Front.
Yes.
Den Gast reden lassen und trotzdem quasi ihn drosseln dann, wenn es zu viel wird. Ich finde aber an dem Punkt ganz interessant, dass die Zahl, die da steht, aber relativ irrelevant ist. Denn ich gucke auch nach den 5 erfolgreichsten Songs, aber es ist mir vollkommen egal, ob da 50 Millionen oder 30.000 Klicks stehen. Es gibt mir trotzdem Gefühl dafür, ob der Künstler da offensichtlich Songs hat, die mehr Leute interessieren. Und das ist immer eine Einstiegshürde. Deswegen würde ich das als Kritikpunkt erstmal nicht so gelten lassen. Viel wichtiger ist ja eher die Verhältnismäßigkeiten zueinander. Wenn jemand halt mehr Klicks hat, als er vielleicht tatsächlich erwirtschaftet hat, sind eher die Kollegen oder die Musikkonkurrenz drumherum, die benachteiligt ist. Aber Kuba,
Ich muss sagen, ich finde generell voll die dumme Entwicklung, dass wir überhaupt darüber reden müssen, ob Streams gekauft sind oder nicht, weil also ich bin ein großer Fan von Zahlen so, und wenn es eine Sache gibt, auf die ich mich gerne verlasse, sind das halt Zahlen so, und jetzt ist durch so eine mehr schlecht als gut recherchierte Doku, die am Ende des Tages nicht mal was bewiesen hat, aber irgendwie die Gerüchte mehr oder weniger nur angeheizt hat, dass wir uns jetzt darüber, dass wir jetzt darüber reden müssen, welche Klicks gekauft sind oder so. Und ich finde es irgendwie derbe schade, dass es überhaupt dazu gekommen ist. So. Ja. Aber ich habe mich aber auch gefragt tatsächlich, ob Das Statement, was du vorgelesen hast, war ja vom Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands Musikindustrie. Ich habe mich aber auch gefragt, ob Spotify am Ende des Tages nicht selbst davon profitiert, wenn Leute sich Klicks kaufen.
Da würden wir jetzt ein großes Fass aufmachen. dass man an anderer Stelle, glaube ich, nochmal durchdiskutieren könnte. Denn man muss sich ja immer die Frage stellen, wer ist Gewinner und wer ist Verlierer an irgendwelchen Situationen. Das könnt ihr da draußen vielleicht auch mal ein kleines bisschen machen. So oder so ist an dieser Stelle ja auch der Hinweis von dem, ich muss kurz mal Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Musikindustrie in seinem Zitat zu lesen. Wir wissen zwar nicht, welche konkreten Schritte Streamingdienste selbst zur Veränderung solcher Aktivitäten auf ihren Plattformen unternehmen. Ja, auch schon der Hinweis, dass sie vielleicht nicht ganz glücklich und zufrieden von der Gesamtleistung sind. Und es gibt ja offenkundig auch genug Beispiele. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber könnt ihr euch noch diesen Rapper erinnern? Da gab es irgendeinen Rapper, der, ich glaube, an seinem Song innerhalb von einem Tag 30 Millionen Klicks und mehr Kommentare hatte, als irgendwie 300.000 Kommentare, mehr Kommentare als ich glaube, Drake oder seinem ersten Song.
Nee, das waren noch so zwei deutsche Künstler. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Die hatten auf Spotify dann auch zum Beispiel ganz wenig Aufrufe, aber auf YouTube halt so unnormal viele und krass Vierat viele.
Oder Firatel oder so irgendwie so.
Ja, genau, diese Richtung. Aber
das ist dann offenkundig, ne?
Ich überlege gerade, so, weil die Frage, ne, ob das Musikstreaming-Plattformen eventuell sogar was bringt, ich glaube nicht, weil es zählen ja Premium-Klicks. So, und die müssen irgendwo herkommen. Das heißt, entweder werden Premium-Accounts angelegt und direkt wieder gelöscht oder so, und also gefaked. Und diese Accounts zahlen dann ja keine Geld. So, die zahlen ja nicht diesen Beitrag für diese Premium-Accounts. Ja. Oder es werden andere bestehende Accounts gehackt und dann mitten in der Nacht, zum Beispiel über meinen Song, weil ich irgendwie schlechte Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe mit meinen E-Mail-Einstellungen und Passwörtern und so weiter, wird dann die ganze Nacht ein Song gestreamt. Dann ist das aber ja kein Kunde mehr, sondern ein unzufriedener Kunde mehr, nämlich ich, weil ich wurde gefickt. Und deswegen glaube ich nicht, dass man da, weil die Zahlen höher sind, klar, auf den ersten Blick denkt man da so, okay, krass, gut genutzt, diese Plattform und so weiter. Aber ich glaube, im Endeffekt ist ja keiner mit happy.
Der Song, über den wir gesprochen haben, heißt übrigens Way Way von Firat und Jammu.
Guckt euch die Zahlen mal an und die Kommentare. Wir werden es weiter im Auge behalten, was das Ganze angeht. Es wurden auch schon übrigens, wenn diese Plattform jetzt hier quasi lahmgelegt wurde, auch schon in den ersten Monaten des Jahres 2020 vergleichbare Plattformen von den Landgerichten Berlin, Darmstadt, Bremen, Hamburg und Köln verboten. Also es passiert offensichtlich einiges im Hintergrund. Mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Kuba, was ist deine News?
Meine News der Woche ist eine Good News, auch wenn sie einen traurigen Hintergrund hat. Und zwar geht es um den Berliner Rapper PTK. Der versteigert nämlich ein Ölgemälde für einen guten Zweck. Und die Geschichte ist folgendes. Am 12. März bringt besagter PTK ein neues Album raus. Kreuzberg und Gomorra wird das Ding heißen. Und für das Cover ist ein Ölgemälde entstanden, auf dem es eine Erinnerung an den Mord von Uri Jalloh zu sehen gibt. Für kurze Einordnung für alle, die es nicht wissen. Uri Jalloh war ein Mann aus Sierra Leone, der in Deutschland lebte. War kein deutscher Staatsbürger, sondern hatte lediglich den Aufenthaltsstatus geduldet. Und 2005 wurde er tot in einer Gewahrsamzelle der Polizeiwache Dessau aufgefunden. Sein Körper war dabei stark verbrannt und bis heute ist die Todesursache nicht vollumfänglich geklärt. Der Fall wurde des Öfteren schon neu aufgerollt. Und offiziell ist es lange Zeit, dass Uri Jalloh sich selbst angezündet hätte. Mittlerweile ist aber wohl klar, dass das nicht der Fall war, sondern dass er vor seinem Sterben stark misshandelt wurde. Und genau, dieser Todesfall ist bis heute nicht wirklich gut aufgeklärt. Und dafür gibt es besagtes Ölgemälde und dieses wird versteigert. Und all diese Erlöse werden an die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh gehen, die seit 2005 für die Aufklärung des Verbrechens kämpfen und an Opfer von Polizeigewalt erinnern und generell antirassistische Arbeit leistet. Sehr, sehr gute Sache. Zu dem Thema gibt es auch eine knapp 10-minütige Doku auf YouTube zu finden. Genau, nochmal vielleicht ein paar Infos zum Bild. Gemalt wurde das Ding von einem 21-jährigen Künstler aus Berlin, Nils Ben Brahim heißt er, zusammen mit den beiden Straßenkünstlern Sozi36 und Icarus. Icarus eventuell noch bekannt als ehemaliges Mitglied der Berlin Kids, wer sich mit dem Thema auskennt. Genau, und eine sehr schöne Sache, wie ich finde, die Auktion läuft noch bis Sonntag 15 Uhr. Das Ding liegt jetzt schon bei über 2000 Euro und ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Sache, der man auf jeden Fall nur seinen vollen Support aussprechen kann. Gutes Ding von BTK und den Jungs.
Ja, spannend. Schöne Sache, schöne Geste. Ich mag auch auf diese Art und Weise, wenn Künstler auf und jetzt wird es versichert, Dinge hinweisen, die definitiv einen politischen Background haben, der immer wieder Gesicht braucht und damit auch ein bisschen den Finger in die Wunde legt, um die These von letzter Woche noch mal ein kleines bisschen zu unterstreichen. Kevin, du ein paar Gedanken dazu noch? Oder?
Kuba hat eigentlich alles gesagt, was wichtig ist. So geile oder gute Aktion von PTK. Der Fall ist unfassbar wichtig, um sich auch noch mal selbst vor Gesicht zu führen, dass sowas bei uns passiert immer noch, dass dieser Fall seit über 10 Jahren unaufgeklärt ist, dass auch scheinbar kein Interesse daran herrscht, diesen Fall zu klären, dass sich vielmehr dagegen gewehrt wird mit Händen und Füßen, dass dieser Fall geklärt wird oder geklärt werden konnte. Das alles passiert hier bei uns vor der Haustür. Und das ist ja nicht das Einzige. So, gerade erst wurde der Lübcke-Mörder verurteilt. Hanau jetzt bald. Es ist unfassbar.
Ja, definitiv. Du hast auch noch eine zweite kleine News, die dir sehr wichtig war, die ähnlich quasi Empörung quasi ausgelöst hat und eigentlich immer wieder auslöst, ne?
Ja, leider Gottes müssen wir es nochmal thematisieren. Es geht um den guten Syllable Spill immer wieder, der in der Vergangenheit schon öfter Stress mit rechten Idioten hatte und letzte Woche ist es tatsächlich zum ersten Mal, würde ich sagen, regelrecht eskaliert. Und zwar war Syllable Spill beim Interview bei den Kollegen von TV Straßen, Sound und Davut. Und in der Nacht, wo das Interview online gegangen ist, wurde die Autoscheibe von Syllable Spill eingeschlagen, was auch immer. Und nicht nur, dass das schon schlimm genug wäre, war da noch eine kleine Botschaft versehen. Also mit dem Wurf wurde quasi noch ein Zettel angelegt. Und auf diesem Zettel stand dann Drecks-N-Wort. Ich weiß nicht, ich glaube, also da braucht man jetzt eigentlich nicht viel zu sagen, so dass es scheiße ist und zu verurteilen ist auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall hier nochmal, falls du es hörst, Syllable Spill, bist nicht alleine. Sehr, sehr beschissene Situation, aber ich fand auch wieder gut, wie viel Rückendeckung er auch direkt von Teilen der Szene bekommen hat und auch von Leuten, wo man es nicht zwingend immer erwartet. Also es waren tatsächlich nicht die üblichen 5 Verdächtigen, sondern auch noch ein paar andere mehr. Deswegen, ich weiß nicht, es scheint ja aktuell echt in keine gute Richtung weiter zu laufen, aber ich hoffe einfach nur, dass das nicht noch böser endet, als es ohnehin schon ist.
Ja. Toi, toi, toi.
Ich glaube, es war nicht sein Auto, sondern ein Auto der AthletInnen, die er betreut bei Tracks Runner. Das wurde nicht so ganz klar am Wochenende, aber so oder so beschissen.
Dreck.
Okay, ich muss hier kurz eine kleine Notiz machen, deswegen war ich kurz ein bisschen abgelenkt. Macht aber nichts, denn wir haben natürlich auch noch Releases der Woche, über die wir reden wollen. Und damit machen wir jetzt weiter.
Voller Tatendrang und plane das Release.
Warte das Release,
ja. Bro, ich hab kurz das Release geplant.
Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
Ich fange an. Ich habe mich für den jungen Edo Sire entschieden mit dem Song 2021. Das erste Solo-Lebenszeichen von Edo Sire. Ich habe den das erste Mal, glaube ich, tatsächlich auf einem Feature mit Jan Kaffer und Kütschik Effendi gehört, also gar nicht so lange her. Untastbares Feng Shui, also ich kannte ihn schon länger, aber seitdem habe ich ihn auf jeden Fall mehr auf dem Schirm. Ein extrem stimmiger wie atmosphärischer Song, wie ich finde. Er fängt sehr zurückhaltend an, steigert sich aber von Minute zu Minute, wird immer intensiver, verliert aber irgendwie 0% seiner Grundatmosphäre, was irgendwie sehr, sehr, also was sehr, sehr nice ist. Ich finde es super, super, super toll, wenn Songs immer von so einer Grundatmosphäre leben, also dafür leben, ja, feiere ich immer sehr, sehr gut. Edo Sire ist auf jeden Fall auch nicht dafür bekannt, dass er viel gut Songs produziert, also es ist ein reflektiver, introspektiver Song von Edo, wie man ihn ja, kennt, wenn man ihn hört. Er spricht davon, dass Musikmachen immer ein Mittel für ihn war, sich selber zu therapieren. Das jetzt aber nicht mehr so einfach ist, weil er kann zwar immer noch Musik schreiben und so, aber jetzt ist es halt auch mit Erfolg verbunden, mit Geld verbunden und das macht ihm das alles direkt schon ein wenig schwieriger. Deswegen ist aus der Liebe zu Musik nicht nur noch Segen, sondern auch ein kleiner Fluch geworden. Genau. Ja, ich finde Edosaya ist ein wahnsinnig interessanter Typ, der, was echt lustig ist, der hat extrem hohe Streaming-Zahlen, aber in der Szene bei uns findet er gar nicht so krass statt, finde ich. Deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall einmal erwähnen.
Ist auch ein sehr guter Song, muss ich sagen. Wie überhaupt ich diese Woche, und ich weiß, Kevin wird das noch erinnern, ich schon ein paar Mal in den letzten Monaten so Tage hatte, an denen ich auf einmal viel, viel mehr Songs insgesamt hätte mitnehmen können, als ich es vorhatte, während ich es ab und zu mal ein bisschen schwieriger war, überhaupt mal einen mitzunehmen. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass du dir nicht, und den möchte ich hier kurz an der Stelle einmal erwähnt wissen, dass du dir nicht Jail und seinen neuen Song geschnappt hast. Hast du das Album mittlerweile gehört? Ich glaube, das ist draußen. Ne? Das habe ich zum Beispiel noch nicht gehört.
Also nicht, dass ich eine vollumfängliche Meinung hätte, aber ich habe auf jeden Fall ein, zwei Songs reingeskippt, auf jeden Fall.
Okay, ja. Dann werden wir dich auf jeden Fall von ihm noch überzeugen müssen. Kevin, was wäre dein Song der Woche denn gewesen, nur um ihn zu nennen?
644 von Aaron Graf.
Alles klar.
Wenn man einer der Ersten sein möchte, dann muss man da jetzt reinhören.
Jede Woche wird dieser Satz gedroppt.
Ja. Sehr schön. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe hier, ne? Offensichtlich.
Wirklich.
Ich habe halt was genommen, was überraschender kaum sein könnte. Denn Jan Delay hat nach 2014 und Hamburg Michel das erste Mal wieder eine Solo-Single rausgehauen. Das Intro zum kommenden Album Earth, Wind and Fire. Erste Jan Delay Solo-Single seit so vielen Jahren. Er hatte zwar noch auf Kitschkrieg Album noch einen kleinen Part oder einen kleinen Song, den er gemacht hat, aber so oder so quasi der Neustart. Und es ist eigentlich einfach nur eine Herzensangelegenheit und damit auch eine Ehrensache, dass wenn er mit dem Song kommt, dass ich den hier natürlich auch als Song der Woche wähle. Auch wenn die besagte Woche auch noch ein paar andere gute Songs hat. Denn ich fand den auch richtig gut und würde euch auch dringend empfehlen, euch das Video dazu angucken, weil es halt schon so eine Metamorphose ist aus dem klassischen Jan Delay und dem Icy Eyes, die immer näher sich kommen und immer mehr miteinander zusammenrücken. Also ich mag es sehr, ich fand es eine sehr schöne Nummer. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen, das würde mich mal interessieren. Oder war sie euch zu viel Jan Delay und zu alt? Zu viel alte Männermusik, ziemlich gespannt.
Nee, zu alt nicht, aber ich muss sagen, ich gehe da relativ gefühlsneutral an die Sache ran. Also der Song hat wenig bei mir ausgelöst, aber es hat mich überhaupt nicht gewundert, dass du ihn genommen hast, so, es macht voll Sinn. Ich hoffe auf jeden Fall, also ich bin guter Dinge, dass es auf jeden Fall ein, zwei Songs geben wird, die mich da catchen werden, aber ich glaube, ich werde das Ding jetzt, glaube ich, nicht im Loop hören, aber ja. Hab auf jeden Fall schon schlechtere Intros gehört.
Ich bin hin und her gerissen, persönlich. Also an sich gefällt mir der Sound sehr und auch, wie er darauf performt. Und dass es wieder sehr zurückgeht, auch so ein bisschen in Richtung, wie hieß es noch, Jan Searching for the Soul Rebels, glaube ich. Mhm. Das gefällt mir beim Albumtitel Earth, Wind and Fire, klappen sich mir die Zehennägel auf. So. Das ist mir einfach zu sehr zu doll einfach mit der Brechstange, dieses Wortspiel. und bei so ein paar Sachen, das sind aber so, da hat man sich ja damals auch schon bei Arma drüber aufgeregt, wenn er dann so sinnbefreite Zeilen scheinbar, wenn er dann sagt, so Mucke aus Amerika, Düsseldorf und Afrika, ich esse eine gute Paprika und baue noch einen Klassiker. So diese Paprika, das kommt mir so hingezweckt vor, so was soll das? Aber ansonsten gefällt mir das voll gut und ich bin richtig gespannt aufs Album.
Die Erkenntnis ist dahinter, dass er eine Ernährungsstörung hatte und keine... Ich glaube, er durfte irgendwas nicht essen und hat in der Zeit sich nur von Gemüse ernähren dürfen und hat da zur roten Paprika begriffen, die quasi ihn aus dieser Krankheit herausgeholt hat. Und deshalb rappt er immer von dieser roten Paprika.
Wild.
Das soll man natürlich.
Er durfte
wissen.
Keine Kohlenhydrate essen, genau. Das war's.
Das ist. Okay, Jan, ich nehme alles zurück. Es tut mir leid.
Kurz mal um hier.
Vom Herzen.
Kurz mal.
Klingt auch immer, habe ich auch gedacht, aber da war Lukas in der Recherche stark und hat kurz rausgefunden, dass die rote Paprika auch wirklich eine Bedeutung hat. Ich finde es einen schönen Song. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß daran gehabt, wenn ihr Jan Delay gefeiert habt. Wenn nicht, Pech gehabt, ist mir egal. Wir kommen jetzt trotzdem zu den Hausaufgaben.
Warum gibt es Hausaufgaben?
Hausaufgaben.
Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laufen.
Hausaufgaben. Meine Hausaufgabe muss dann irgendwelche deutschen Spasten machen.
Die kommen von Kevin.
Ja, jetzt bin ich aber besonders gespannt hier, Leute.
Ich würde sagen, ich fange auch mal kurz an, denn ich habe von dir Blimes Brixton featuring Gifted Gap mit dem Song Come Correct gehört und bekommen. Und Real Talk kannte ich nicht. Kann ich nicht.
Und habe ich dir zu viel versprochen? Gefällt dir, oder?
Ist eine gute Nummer. Ist jetzt auch nichts, was mich so aus den Stiefeln haut oder so. Aber von der Ästhetik, von der Art her sehr, sehr, sehr eingängig. Fühlt sich sehr untergrundig an, ne, weil Blimes ist jetzt nur noch Blimes unterwegs, ist aus San Francisco, Gifted Gap aus Seattle, beide so 30.000, 40.000 monatliche Spotify-Hörer, was ja quasi nichts ist, wenn man sich so diese verhältnismäßigen Zahlen anguckt, ist aber schon so ein schöner Representer und spittet ein bisschen vor sich hin. Blimes hat 2019 auch mal ein Album veröffentlicht, aber ansonsten habe ich die nicht wirklich, also ich habe die nicht irgendwie mal irgendwo mitbekommen. Und meine erste Frage nicht wäre, wo hast du die mitbekommen?
Boah, das ist eine gute Frage. Entweder war es der YouTube-Algorithmus, der sie mir mal ausgespuckt hat. Das ist
auch interessant, ja.
Oder ich habe es in irgendeinem, es könnte sogar so ein Blog oder sowas gewesen sein, wo ich das gelesen habe. So oder so, das war auch ein reiner Zufallsfund von mir und ich finde die beiden aber unglaublich dope und habe es damals nicht verstanden, warum das nicht mehr durch die Decke gegangen ist, weil die einfach auch so viel, wenn man sich das Video anguckt, die beiden haben so viel Style und einfach sind so der Anti-Entwurf auch zur Golden Era irgendwie, weil die so dieses Jahr, also das ist alles aus 2019 und die sind irgendwie super modern, irgendwie auch nicht. So, und dazu
vielleicht
auch noch
zwei vielleicht Frauen. Vielleicht ist auch das das Problem, dass es dadurch zu edgy ist, um jetzt große Massen zu erreichen, aber klar zugeordnet der Post-Boom-Bap-Entwicklung der letzten 20 Jahre, ja zweifelsohne mit vollem Stolz und auch mit allem Recht zuzuordnen wäre. Denn das Ding ist halt einfach ohne Hook, es ist Gespitte, es ist ein Brett, wenn du den Sound magst. Aber wenn du nicht magst, dann greift es halt nicht. So. Und ich glaube, deswegen ist die Hausaufgabe bei mir gut gelegen.
Ja, kann Leuten auch mal einen Gainer in Hand vorlocken, glaube ich schon. Aber anderen so Liebhabern für diese Musik, die werden, glaube ich, auf etwas stoßen, was sie so noch nicht kannten.
Ja, also insofern eine ganz gute Hausaufgabe, die ich euch auch ans Herz legen möchte, dass ihr mal reinhört. Blimes Brixton und Gifted Gap mit Come Correct. Die Hausaufgabe von Kuba kommt jetzt und ich muss sagen, sie hat mir halt das kommende Heraussuchen von Hausaufgaben ein bisschen erschwert, deswegen war ich erstmal stinksauer. Aber du hattest ja freie Auswahl. Also, was hast du gegeben und was sagst du dazu, Kuba?
Ja, so bekommen habe ich vom werten Kevin How to Rob von 50 Cent. Ich glaube, der Song ist von 1999 oder 2000, irgendwie um den Dreh rum. So ganz genau müssen wir es ja auch nicht aufbröseln. War ursprünglich die Lead-Single für sein Debütalbum Power of the Dollar geplant. Doch nachdem 50 an einer Schießerei beteiligt war im Mai 2000, wurde er von seinem Label Columbia Records gedroppt, weil die Negativpresse vermeiden wollten. Deswegen ist dieser Song dann mehr oder weniger nicht erschienen, beziehungsweise das Album ist auch nie offiziell erschienen, aber es geistert sicherlich irgendwo in den Unweiten und Tiefen des Internets herum. Es war übrigens genau auch die Schießerei, bei der 50 Cent mit 9 Kugeln im Gesicht, in den Armen und Beinen getroffen wurden, nach 13 Tagen aber wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Also richtige Maschine, wie er das geschafft hat. Und
darauf eine ganze Karriere aufgebaut, ne?
Ja, Marco Reus schon. Unter den Gangster-Rappern einfach wieder aufgestanden, weitergemacht.
Ja, Marco Reus vielleicht trifft's perfekt. How to Rob ist auf jeden Fall ein stabiler Song, hat noch ein Feature mit einer Comedy-Figur parat sogar, The Mad Rapper heißt das Ding, wird gespielt von Derek Angeletti. Im Song hört man ihn einmal im Intro und im Outro und die Hook ist auch von dieser besagten Comedy-Figur. Genau, zu Anfang des Songs holt ich 50 Tupac und Biggie auch seinen Respekt, wo wir auch schon wieder bei der These des der wöchigen, wenn dies wöchige Woche macht auch gar keinen Sinn, wieder bei unserer These wären. Und im Song geht es darum, wie der junge 50 Cent bekannte Rapper ausraubt und natürlich ist es alles mit einer Prise Humor zu verstehen, so wirklich ernst gemeint wird auf diesem Song nichts und es werden wirklich sehr, sehr viele Rapper ausgeraubt, darunter P. Diddy und seine damalige Freundin Kim Porter, ODB vom Wu-Tang Clan wird auf dem Song sogar umgebracht, Jay-Z kriegt sein Fett weg, Jadakiss, RZA, Timbaland, Will Smith und zu guter Letzt auch DMX. Ja, ich muss sagen, tatsächlich, ich kannte den Song gar nicht. Er war sehr, sehr, sehr gut.
Der Beat, hat Brett,
mir
oder?
Der Beat hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich muss sagen, gäbe es die Recherche nicht, hätte ich nicht so krass auf den Text geachtet. So, weil ich hätte mich einfach vom Beat treiben lassen. Aber Shepard auf jeden Fall.
Ja,
doch, haben mir gefallen.
Ich finde auch vor allen Dingen ganz anders als das, wofür man 50 dann doch kennt.
Mhm. Ja.
Ja. Aber ich glaube, es ist erst im Nachhinein geil. So, wenn man den Sing-Sang 50 kennt, weil damit hat er sich ja so irgendwie seinen Weg in diese Weltszene rein revolutioniert. Das merkt man jetzt bei Pop Smoke, was das eigentlich für eine krasse Neuheit war, wie er da so diese Sing-Sang-Hooks und so weiter eingebaut hat. Aber das ist ja rough, das ist ja straight nach vorne und ich glaube, dass, wenn man das jetzt so hört, im Nachhinein nochmal geiler, als hätte man es so kennengelernt.
Nico, was sagst du zum Song?
Ja, ich finde den gut. Ein alter 50, aber nicht ganz so. Also es fühlt sich genau wie ganz vieles in der Zeit, oder nee, nicht in der Zeit. Es fühlt sich wie ganz, bei ganz vielen Künstlern so an, wie kurz bevor es knallt. So, ich höre schon, ja, genau, aber es ist noch nicht so, ist noch nicht so Popcorn-Mucke. Und 50 Cent ist ja schon Popcorn-Mucke irgendwann geworden. Sehr, sehr roughe Popcorn-Mucke, aber und das fühlt sich so an wie kurz davor. Und genau das ist es ja auch. Und entsprechend würde ich dir noch einordnen. Das ist jetzt nichts, was hängen bleibt bei mir, aber was erklärt, warum 50 Cent dann doch ein paar Jahre lang das Nonplusultra war. Inklusive sich von der Hallendecke runterhängen lassen und Klimmzüge zu machen. Ich glaube, die Mischung war es. wo wir bei unserem Redakteur Lukas werden, der eine Klimmzugstange an der Wand hängen hat, die er bis heute nie benutzt hat und sie immer im Videocall quasi da so zu sehen, also wir immer denken.
Das würde ich gerne sehen, dass er sich dann mit den Knien einhakt und dann die Sit-Ups nach oben.
Aber der Wille war da.
Ja, genau.
Cool, was hast du denn für ein freches Podcast-Getränk hier? Muss ich gerade mal sehen. Ich muss.
Frech? Was ist,
wir sind oh, hier. Frech? Durstlöscher.
Ich will hier keine Werbung machen.
Leute, wir bewegen uns auf das bittere Ende dieser Sendung hinaus. Und damit auch dem offiziellen Ende von Kevins Zeit hier bei uns. Wie geht's dir dabei?
Ehrlich gesagt kann ich es dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das kommt mit der Zeit. Weil jetzt ist gerade noch so normaler Montag. So, nur, dass ich mich mehr um einen Umzug als um diese Episode gekümmert habe. Aber ich glaube, wenn ich dann so langsam aus den ganzen Redaktionsgruppen verschwinde und die E-Mails nicht mehr reinkommen und ich dann diesen Podcast nur noch höre und ich habe damit nichts mehr zu tun, ich glaube, dann wird's komisch. Dann wird's, glaube ich, erst ein bisschen komisch. So ein bisschen wehmütig, bisschen auch gespannt auf neue Kapitel so, aber ja, ich glaube, das kommt so richtig erst mit der Zeit. So, jetzt gerade fühlt es sich ja noch super vertraut an. Ich meine, wir sitzen hier und labern über Rap und du findest meine Hausaufgabe nicht so gut, wie ich sie selber finde. So, das war alles wie immer. Aber, ja.
Kannst du dich noch an deinen ersten Tag erinnern?
Ja, safe. Das war der 1. April 2016. Nee, Quatsch. Einarbeitung, 31. März 2016. Ich war im Büro. Dachte, es wird ein normaler Bürotag. Wie man sich den vorstellt, ich hatte ja keine Vorerfahrung. Ich werde so ein bisschen eingearbeitet und alles Mögliche. Und dann hieß es nach 2 Stunden, yo, Kevin, so heißt du doch, yo, pack mal den Fernseher da hinten an, muss alles ins Auto. Und dann haben wir so super viel Equipment in Autos gepackt und sind so in Hamburg hier, wie heißt denn das Gebäude noch? Egal. Sind wir hingefahren, 16. Stock. Und dann konnte man über ganz Hamburg gucken mit so einer riesigen Dachterrasse und haben den FIFA Cup 2016 gemacht. So, das war mein allererster Tag. Und dann waren da, wer war alles da? Afrop, Die Flame, Chelo und Abdi, K. keine Ahnung, halb Rap-Deutschland war da. Und das war dann mein allererster Tag. Das war richtig crazy. Das war richtig verrückt.
Und wie hat
sich direkt reingeschmissen.
Ja, wollte ich gerade sagen, und was hat das mit dir gemacht?
Erstmal die Erwartung verschoben. Weil ich kann euch eins sagen, das ist nicht der Alltag. Aber es passiert zwischendurch immer mal wieder, solche Aktionen. Und ja, war natürlich krass, ne? Also das Ding ist vor allen Dingen, ich habe damals das Praktikum gemacht, weil ich einfach noch ein Pflichtpraktikum brauchte und mich so ein bisschen für meinen Bachelor belohnen wollte. Und ich wollte immer mal so hinter die Kulissen von so einer Hip-Hop-Redaktion, von einem Hip-Hop-Magazin gucken. Und ich dachte, ich muss eh noch ein Praktikum machen, komm, bewerbe ich mich da und da und da. Und beziehungsweise im Endeffekt habe ich mich eh nur bei Backspin beworben. Das hat dann auch geklappt. Aber ich habe ja jetzt nie geplant, da großartig irgendwie Karriere mitzumachen oder so. Aber dann bin ich da so reingestolpert und fand es super. Und es hat halt jetzt wahrscheinlich mein komplettes Leben krass beeinflusst. Weil ich komme ja nicht wieder raus aus der Suppe. So, ich bin ja jetzt da drin. Und ja, war schon verrückt. Vor allen Dingen, dass das 5 Jahre her ist. Ne? Ich habe ja auch Zino dann direkt am ersten Tag kennengelernt. So, wir haben uns da so wie Lukas und Carla jetzt hier gerade mithören und Redaktionsarbeit machen, haben wir uns da irgendwie krass reingenördet und uns gegenseitig angestachelt. So. Und bis heute irgendwie sind wir noch in gewissermaßen ein Team so und laufen noch durch diese Welt und hier und da kreuzen sich unsere Wege, aber immer seltener, aber dann freuen wir uns immer wieder, wie krass das eigentlich ist. Ja.
Das ist übrigens ganz lustig, ich bin gerade in dem Bericht über diesen Backspin FIFA Cup und da gab es eine lustige Konstellation, ich weiß gar nicht, ob du die noch vor Augen hast, da waren Hannibal dabei, da war Bartek dabei, da war der gute alte Sleepwalker war mit vor Ort, hat auch mitgespielt. Was ganz lustig war, ist aber auch, dass der Kollege Jasko vor Ort war und eben Silla. Und dass zu den großen Zeiten des Beefes zwischen beiden Camps waren. Und dann beide eher zufällig in der Gruppe gegeneinander ausgewählt wurden und dann quasi den Beef zwischen beiden Camps an der PlayStation ausgetragen haben. Was total lustig war. Ich suche gerade die Stelle. Es gab dann auch, wie gesagt, ich glaube, Jasko hat auch gewonnen am Ende. Aber es war lustig. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man das so beschreibt, dann ist es, wie du schon vollkommen richtig sagst, irgendwie. Also ich fange mal an. Es ist, glaube ich, wenn man hier ein Praktikum macht, erstmal groß herausfordernd, weil man sehr viel Zeit investiert und natürlich dann aber auch sich da mit etwas beschäftigt, was man liebt. Und wenn man genau diese Kombination aus Bereitschaft zu investieren und eine Thematik, an der man so hängt, quasi dann für sich nutzt und daraus mehr macht, dann kann es sein, dass man auch ein paar Tage länger dabei bleibt. Und das ist ja das, was du, glaube ich, maßgeblich bewiesen hast, was auch in Kuba bewiesen hat. Denn das muss man ja sagen, Kuba, wann war dein erster Tag bei uns?
Am 31. März 2017.
Ja, siehst du. Also quasi 1,5 Jahre später und hat ein bisschen länger gedauert bei ihm, aber jetzt ist er da. Du bist ja quasi relativ lange und relativ nah dran geblieben und hast auch so deinen Weg gemacht. Und ich glaube, das ist das, was ich dir auch am Ende hier offiziell mit auf die Reise geben kann, dass ich dir auf jeden Fall unendlich dankbar bin für das ganze Engagement, das du gegeben hast. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich in dir immer jemanden meiner Seite hatte, von dem ich das Gefühl hatte, der versteht, was Backspin ist, was ein sehr wichtiger Punkt ist. Der versteht auch ein bisschen, was ich bin und ist damit dann der Partner aus einer jüngeren Generation, der helfen kann, dass wir das ganze Backspin-Ding so ein bisschen auch nochmal in die richtige Richtung schieben, ohne dabei die eigene DNA zu verlieren. Und ich würde sagen, da hast du sehr, sehr viel dafür beigetragen in diesen letzten Jahren, dass wir eine gewisse DNA halten und trotzdem uns nicht Dingen verschließen und auch nicht auf Hype-Trains aufspringen, sondern immer uns mehr um den Markenkern kümmern, der dann vielleicht auch dazu führt, dass man einige Dinge mal nicht macht oder von anderen Dingen einfach mal sich abwendet, aber nie sein eigenes Gesicht verliert. Und das muss man dir wirklich hoch anrechnen, dass du gerade in den Zeiten, als du hier dann auch immer mehr führend warst und Head of Redaktion geworden bist im Gesamten, dass du das immer wieder geschafft hast, dort eine klare Linie und eine klare Philosophie zu übertragen, die sich einfach mit dem gedeckt hat, was ich mir gewünscht habe. Und deswegen kann ich ehrlicherweise nach so vielen Jahren jetzt auch einfach nur Danke sagen für deine Zeit Und das Schöne ist ja, und das gilt für jeden, und ich habe da früher einen kleinen Witz draus gemacht, mal gucken, ob es funktioniert, aber wenn du einmal Backspin Gang bist, dann bist du immer Backspin Gang. Und das wirst du auch immer bleiben. Und unsere Wege werden sich immer wieder kreuzen. Ich wünsche dir aber auf jeden Fall viel, viel Glück bei all dem, was du machst. Wo es dich auch immer hin bewegen wird. Du hast jetzt den ersten und nächsten Schritt vor dir. Mal gucken, wo es danach hingehen wird. Aber du wirst auf jeden Fall ein großes Stück Backspin-DNA immer in dir tragen und wirst auch immer was dazu beigetragen haben, dass Kuba, der jetzt übernimmt, am Ende den Job so machen kann, wie er ihn jetzt macht. Weil auch alle Sachen, die wir richtig gemacht haben, alle Sachen, die wir falsch gemacht haben, alle gut, alle schlecht gelaufenen Dinge, haben dazu geführt, dass wir heute da stehen. Und ich würde sagen, immer noch mit Stolz sagen können, dass Backspin weiterhin da ist, wir auch immer da bleiben werden, auch wenn Leute vielleicht manchmal der Meinung sind, wir sind irgendwie mal an bestimmten Stellen aus der Wahrnehmung verschwunden. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass wir manche Dinge einfach nicht mehr machen, die wir vorher gemacht haben. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Dieses Team hat immer dafür gesorgt, dass wir fester und kompakter denn je da stehen, wo wir stehen wollen. Und dazu hast du, Kuba, jetzt eine riesengroße Plattform, die Kevin an seiner in seiner Zeit mit seinem Team auch immer weiter ausgebaut hat. Und deshalb danke, Kevin, für die Zeit. Kuba, es geht los.
Yes.
Und
danke, Kevin.
Ja, danke, Kevin. Du kannst auch gleich noch was zu sagen. Es gibt in diesem Zusammenhang aber ja natürlich auch noch ein paar Fans. Und einen habe ich gefragt, ob er Lust hätte, vielleicht ein paar Worte hier zu lassen. Und deswegen jetzt hier noch ein kleiner Abschiedsgruß für dich.
Ja, moin in die Runde. Der Benjamin, der Casper hier. Als Stammi erster Stunde wollte ich die Kevin Maus natürlich persönlich verabschieden. Es hat mir immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und ist tatsächlich immer mein Dienstags-Feierabend-Ritual auch gewesen nach dem Studio. Ne? Bisschen Madden klatschen, Stammtisch hören. Es hat mir immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und Kevin, du wirst vermisst werden. Alles Gute für den weiteren Weg. Und hoffentlich sehen wir uns auch an anderer Stelle wieder. Zwinker, zwinker. Wir haben einen Deal, du weißt. Shoutout auch an Kuba. Viel Erfolg für die kommenden Sendungen und alles Gute euch. Bleibt gesund und tausend Dank für die Unterhaltung. Grüße in die Runde.
Da drin stecken zwei Sachen. Mhm. Die wichtigste ist, ihr da draußen seid jetzt offiziell Stammis. Wenn Casper der Meinung ist, dass er Stammi Nummer 1 ist, dann seid ihr da draußen jetzt auch alle Stammis, wenn ihr große Fans und Follower dieses Podcastes seid. Und Stufe Nummer 2, wenn jemand wie Casper dir solche Worte zum Abschied schenkt, dann scheinst du nicht alles falsch gemacht zu haben.
Ey. Richtig, richtig sweet auf jeden Fall. Richtige Süßmaus. Da habe ich gar nicht mehr mit gerechnet.
Ich sag, wie es ist, ich habe da eben die eine oder andere Träne bei dir gesehen.
Ja, weiß ich nicht. Ein bisschen feucht vielleicht.
Ja, genau. Ja. So. Es ging kurz davor, wenn ich noch eine Minute länger gegangen wäre, dann wären da Bäche geflossen.
Ja, ich musste auf jeden Fall gut lachen wegen diesem Deal, den wir da haben. Vermeintlichen Deal. Aber das lasse ich mal so im Raum stehen, was das sein könnte.
Ja.
Und
viel Spaß dabei auf jeden Fall.
Ey, wenn das klappt, dann wird's krass. Aber ja, krass. Ich kann mich eigentlich auch nur bedanken bei allen Beteiligten. Ich kann da jetzt gar keine lange Rede draus machen.
Aber wir machen es so, wie es sich gehört. Wir machen es so, wie es sich gehört. Warte, Kuba, danke dir für heute. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Stammtisch. Danke euch da draußen, dass ihr dabei gewesen seid. Und jetzt gehören die letzten Worte in dieser Folge Kevin. Und damit beschließen wir diese Folge.
Boah, da musst du aber ein Fass auf. Danke an dich, Nico. Du hast alles gesagt. Wie gesagt, das hat nicht nur die letzten Jahre krass geprägt, sondern ich glaube auch meine ganze Karriere, große Teile meines Lebens, also auch für die Zukunft. Und ich habe unfassbar viel Spaß gehabt. Ich habe krasse Sachen erlebt. Dazu gehören nicht nur Torch und die Gummibärchentüte und der FIFA Cup, sondern wir haben krasse Reisen hinter uns. Ich habe krasse Menschen kennengelernt, habe sau viel gelernt und werde da sehr, sehr häufig dran denken und werde weiterhin die Backspin Gang Gruppen in unseren Messengern irgendwie bombardieren mit stumpfen Nachrichten, mit Fragen an Leute. Wir haben ja ein riesiges Potpourri an Menschen in diesen Gruppen, so, die sich in allen wahnwitzigen Ecken des Internets auskennen. Ich werde da weiterhin meine Experten und Expertinnen zu Rate ziehen. Und mir bleibt einfach nur Danke zu sagen. Danke für die letzten 5 Jahre. Danke für den Backspin Stammtisch. Korrekt, dass ihr alle so zugehört habt. Ich lese die Nachrichten, wenn ihr euch darüber ärgert, dass ich gehe oder sagt, so, bitte bleib. Aber das ehrt mich. Ich finde es auch ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Aber Kuba wird das richtig, richtig gut machen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den beiden. Ich werde auch zuhören.
Ciao. Ich wollte noch das letzte Wort sagen. Dann bist du jetzt auch ein Stammi offiziell.
Ich bin Stammi, safe, der erste Stunde.
Danke, Leute. Macht's gut. Bis bald. Bis nächste Woche beim Backspin Stammtisch.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Sitz auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Ich bin Stammtischphase. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.